Als ich ein junger Mann war, hörte ich zu Hause oft den Ausspruch »It needs three generations from overall to overall«. Es brauche drei Generationen von overall zu overall. Mit overall war die frühere Arbeitskleidung von Industriearbeitern gemeint und damit sinnbildlich die Angst meines Vaters, ich oder mein Sohn würden einmal das von ihm so schwer erarbeitete Vermögen verprassen. Auch für Marcel Proust galt der sogenannte Buddenbrooks-Effekt. Die erste Generation baut ein Vermögen auf, die zweite Generation verwaltet es und die dritte Generation lässt es verfallen und oder studiert Kunstgeschichte.
Proust beginnt seinen Tagesablauf gegen 4 oder 5 Uhr nachmittags. Am Vortag hatte er die Zeit für seinen Kaffee festgesetzt. Er läutet dann zweimal, um bedient zu werden. Celeste kommt ohne anzuklopfen mit dem Silbertablett herein. Proust läutet erneut für das zweite Croissant, liest dann seine Post und überfliegt die Zeitungen. Philippe Michel Thirier, das Marcel-Proust-Lexikon.
Die Lebensführung von Marcel Proust war und ist geeignet, der Moral einer fleißigen Aufbaugeneration das Grauen zu lehren. Als Spross eines erfolgreichen Arztes und einer reichen jüdischen Bankierstochter ging Marcel Proust nie wirklich einer sogenannten geregelten Arbeit nach. Ja, er verspekulierte sogar einen Teil seines Aktienvermögens oder schenkte seinem Geliebten ein Flugzeug. Doch Marcel Proust steht mit seiner antibürgerlichen und dandyhaften Lebensführung nicht alleine da, sondern findet sich zu seiner Zeit in bester literarischer Gesellschaft, wie der Romanist Alfred Noe bestätigt.
Ich glaube, dass jede Erbengeneration eine sehr ambivalente Haltung entwickelt. Zum einen natürlich will sie sich, wie jede andere Generation, distanzieren von der wirtschaftlich erfolgreichen vorhergehenden Generation, die das aufgebaut hat, die das angehäuft hat. Und auf der anderen Seite profitiert sie natürlich von der materiellen Sicherheit, um so etwas zu entwickeln, was man im Fin de siècle als Nervenkunst bezeichnet hat. Proust ist ja nicht der Einzige. Es gibt ja Leute, die er bewundert. Robert de Montesquieu zum Beispiel ist ein Dandy noch viel ausgeprägterer Art, als Proust es im tatsächlichen Leben war. Und wir haben das ja auch in der deutschsprachigen Literatur. Rilke zum Beispiel, Hofmannsthal. Das sind ja auch Leute, die mit der Realität nicht sehr viel zu tun haben möchten.
Auch in der heutigen Zeit steht wieder der Vorwurf gegenüber einer Erbengeneration im Raum, die ihr Leben lieber den Orchideenfächern der Geisteswissenschaft oder der sogenannten brotlosen Kunst als der harten Realwirtschaft widmen würde. Nicht weit ist da die Feststellung der älteren Generation, die nachfolgende Generation tauge nichts, mit einem Wort: Früher war alles besser.
Die Jugend hat kein Ideal, kein Sinn für wahre Werte. Den jungen Leuten geht's so gut, sie kennen keine Härte. So reden bitte nur in Ungarn, schmürgert nehmen, backeln dann. Noch ein Skandal, dann pensioniert werden. Kurzer, echtes Burbelzahn, zwickt's mir in meine Tram. Das darf nicht wahr sein, wo sind wir da?
Der Vorwurf der älteren Generation gegenüber der vermeintlich fauleren, schlechteren, jüngeren Generation ist indes wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Der Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier führt derartige Abwertungsbestrebungen einer älteren Generation vor allem auf einen latenten Neid zurück.
Ich glaube, die Aussage steht eher dafür, dass sie Erwachsene auf eine bestimmte Art und Weise positionieren wollen als die bessere Generation. Ne? Also das ist das eine. Und das zweite spricht daraus ein gewisser Generationenneid. Ne? Also das heißt, die jungen Menschen haben halt mehr Freiheiten, die man selber nicht gehabt hat. Ob das in der Familie ist, in der Schule, im Staat, überall. Und das neidet man ihnen halt. Und deswegen kommt es dann zu diesen abwertenden Jugendbildern.
Die wohl heftigsten Auseinandersetzungen zwischen den Generationen fanden in den späten 1960er und 70er Jahren statt, als die verstaubte Moral der Aufbaugeneration auf das Freiheitsbestreben einer rebellischen Jugend prallte. Niemals zuvor und auch danach gab es derart heftige Auseinandersetzungen zwischen Jung und Alt. Der Journalist Michael Mirsch hat gemeinsam mit drei anderen Autoren ein Buch mit dem provokanten Titel Früher war alles besser geschrieben. Er erzählt von seinen Erinnerungen an das Lied Wir von Freddie Quinn, in dem sich der Hass auf eine vermeintlich faule, langhaarige und vergammelte Jugend entlud.
Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden, wir? Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden, wir? Ihr lungert herum in Parks und in Gassen, wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir, wir, wir.
Es wurde immer von einem Wir gesungen, das war eigentlich die edle Aufbaugeneration. Und dann diesen nichtsnutzigen Jugendlichen, die wurden mit ihr angesprochen, also wir und ihr. Das war sozusagen ein richtiges Hetzlied gegen diese jungen Leute, die damals ungeheuer provoziert haben, indem sie einfach in Parks oder auf Kirchentreppen oder so rumsaßen und weiter gar nichts getan haben.
Wer sagt sogar, dass Arbeit nur schändet? Wer ist so gelangweilt, so maßlos verblendet? Ihr, ihr, ihr.
Ein kollektiver Neid auf die jüngere Generation war noch nie so wenig angebracht wie heute. Sieht man von den wenigen privilegierten Erben von großen Vermögen wie Marcel Proust ab, scheint für einen Großteil der jüngeren Generation das bestimmende Narrativ der Nachkriegsgeneration nicht mehr zu gelten. Dir soll es einmal besser gehen. Der Romanist und Literaturwissenschaftler Alfred Nohe sieht hier durchaus eine Parallele zur Generation von Marcel Proust.
Natürlich projizieren wir in die Vergangenheit und in gewisser Weise ist ja für alle von uns es früher manchmal besser gewesen. Wir waren jünger, wir waren gesünder, wir waren manchmal auch schöner. Das spielt sicher eine Rolle dann, dass man eine gewisse Form von Eifersucht entwickelt auf nachkommende Generationen. Wobei das, glaube ich, gerade zu unserer Zeit jetzt problematisch wird, denn wir erleben im Moment die erste Generation, der es nicht mehr sicher besser gehen wird als der vorhergehenden. Denn das war ja in Europa in den letzten Jahrzehnten das Erfolgsmodell, dass es die Kinder besser haben werden. Das trifft sicherlich jetzt nicht mehr zu. Das trifft auch nicht auf die Generation von Proust zu, weil die Umstürze, die mit dem Ersten Weltkrieg verbunden waren, einschneidende Veränderungen in der Gesellschaft bewirken.
Wenn heute von der sogenannten Erbengeneration die Rede ist, ist vor allem die Babyboomer-Generation der in den 1960er Jahren Geborenen gemeint. Viele Menschen aus dieser Generation profitieren, so Experten, vom enormen Vermögensaufbau der 1960er, 70er und 80er Jahre in Form von stattlichen Erbschaften. Und in der Tat entscheidet ein lukratives Erbe oft darüber, ob sich jemand heute eine teure Eigentumswohnung oder das Studium seiner Kinder überhaupt leisten kann. Die Wirtschaftshistorikerin Annemarie Steidl vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien bestätigt die These vom Bedeutungszuwachs des Erbes, den der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty in seiner Studie »Das Kapital im 21. Jahrhundert« ausführlich beschrieben hat. Gerade Österreich sei dabei nicht zuletzt durch die Abschaffung der Erbschaftssteuer 2008 ein negatives Beispiel.
Ich glaube, das größte Problem, das sich in unserer heutigen Gesellschaft stellt, was das Vererben anbelangt oder das Vermögen, ist einfach, dass selbst im europäischen Vergleich Österreich eine der schlechtesten Ungleichheiten aufzuweisen hat. Nicht was die Einkommen betrifft, sondern was das Vermögen betrifft. Es gibt einfach eine 10-prozentige Oberschicht in Österreich, die 50% des Vermögens besitzt in etwa. Und daneben gibt es aber ganz, ganz viele Leute, viele junge Leute, die dann wirklich Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen, weil die Eltern wirklich nicht das Vermögen oder das Einkommen haben, um ein Studium zu finanzieren.
Wer heute als junger Mensch auf kein gut dotiertes Erbe zurückgreifen kann, ist in vielen Fällen vom Aufbau eines Vermögens und damit letztendlich auch von der Zukunft ausgeschlossen. Experten weisen in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, dass etwa der Erwerb einer Eigentumswohnung heute überwiegend durch ererbtes Vermögen finanziert wird. Doch was bedeutet ein derartiger Ausschluss von der Zukunft für einen Großteil der jungen Menschen? Der Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier weist darauf hin, dass auch aus diesem Grund heute unter den jungen Menschen eine Sehnsucht nach der guten alten Zeit entstanden sei.
Ich glaube, das ist das klassische Spannungsverhältnis zwischen den Generationen. Also die Alten verteidigen das Althergebrachte, weil sie eben mit dem aufgewachsen sind und der Verlust desselben sie beunruhigen würde. Ne? Und die Jungen haben ja mehr oder weniger den historischen Auftrag, alles zu verändern, weil man ja mit dem alten Zeug in der Gegenwart und in der Zukunft nicht mehr weiterkommt. Und daraus ergibt sich ein logisches Spannungsverhältnis. Man muss dazu sagen, war bisher so. Ja? Heute sehen wir in den neuesten Forschungen, dass die ganze Gesellschaft und damit auch die Jugend eher, wie man sagt, retrotopisch geworden ist. Das heißt, man blickt irgendwie zurück in die Vergangenheit und versucht dort die Erlösung für Gegenwartsprobleme zu finden. Und die Zukunft, der schaut man ängstlich entgegen. Und die versucht man irgendwie zu vermeiden, indem man halt die gute alte Zeit aktualisiert und wieder neu zur Aufführung bringen will. Wir haben es dann heute dann schon mit einer Jugend zu tun, von der ein großer Teil eigentlich ganz gern in die gelobte, gute Zeit der 60er und 70er Jahre zurückkehren möchte.
Die Orientierung an den 1960er Jahren hat jedoch kaum etwas mit einer nostalgischen Erinnerung an die rebellische und revolutionäre Jugend zu tun. Man sehnt sich vielmehr nach einer stabilen Wirtschaft und optimistischen Zukunftsvorstellungen, die in jenen Jahren zweifellos geherrscht haben.
Ausbrechen will man nicht und man ist auf gar keinen Fall revolutionär, sondern man will ein sicheres Leben haben. Also das, was man in den Umfragen immer wieder rausbekommt, das Wichtigste für junge Menschen ist heute Halt im Leben finden. Und da wird idealisiert die Vorgängergeneration. Also man sagt, man hört häufig, mein Gott, die Eltern haben es noch leicht gehabt, die haben einen sicheren Job gehabt, ja. Die sind in ein Unternehmen mit dem 20. Lebensjahr eingetreten und sind dort mit 65 oder mit 60 oder vielleicht sogar früher in Pension gegangen, haben immer ein sicheres Einkommen gehabt. Dafür haben sie von der Bank einen Kredit bekommen, haben damit ihr Haus bauen können. Also das heißt, deren Leben ist auf einem sehr stabilen Untergrund gestanden. Und mehrheitlich hat die heute lebende Jugend, vor allem das mittlere und das untere Gesellschaftsdrittel, das Gefühl, dass der Boden unter ihnen schwankt, dass es immer instabiler wird, dass es alles diskontinuierlicher wird, dass man keine Planungssicherheit mehr hat.
Die Wirtschaftshistorikerin Margit Lanzinger verweist in diesem Zusammenhang darauf, wie trügerisch diese Sehnsucht nach den stabilen 1950er und 60er Jahren sei. Aus historischer Sicht war diese Zeit eine singuläre Ausnahmesituation.
Das große Problem bei dieser Frage ist, dass die Zeit, in die dieses Frühjahr sehr oft hineinprojiziert ist, sind die 50er oder die 60er Jahre und eben nicht zum Beispiel die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts oder das 18. Jahrhundert. Und die 50er und 60er Jahre, muss man sagen, war eine absolute Ausnahmezeit, was eben, also Vollbeschäftigung, alle waren verheiratet, niedrige Scheidungsraten. Das war eine ganz spezifische Konsolidierungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die kann man in keinster Weise auf frühere Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurückprojizieren. Und darin liegt eigentlich ein ganz großes Problem.
Mit der Verklärung der wirtschaftlichen Stabilität der 1950er und 60er Jahre geht, so die Wirtschaftshistorikerin Annemarie Steidl, nicht selten auch eine Idealisierung vermeintlich stabiler Familienverhältnisse in jener Zeit einher.
Das sind eben genau diese Dinge, die man dann in den 50er, 60er Jahren teilweise wirklich findet. Also Normalarbeitsverhältnisse, man fängt als Lehrling in einem Betrieb an und geht im selben Betrieb dann auch in Pension. Die Familienverhältnisse sind sehr stabile. Man lebt unter Umständen in drei Generationen Familien. Das Gehalt des Mannes, der die Familie erhält, wird so gedacht, dass er als Vollernährer, wo das Idealbild eben ist, dass Frauen zu Hause die Kinder erziehen. Ja, all das sind Dinge, die wir in einem kurzen Zeitraum in den 50er, 60er Jahren finden. Aber wenn man dann selbst in die Zwischenkriegszeit und dann ins 19. Jahrhundert zurückgeht, ist das ein Druckbild.
Bei all diesen rückwärtsgewandten Utopien wird jedoch vergessen, dass derartige Stabilitätsvorstellungen nur für die Mittelschicht zutrafen und keinesfalls für die Mehrheit der Bevölkerung, wie die Wirtschaftshistorikerin Therese Gastenauer erläutert.
Ich kann da eine Postbeamtin aus dem Jahr 1911 zitieren, die einmal ein Referat gehalten hat bei einer Veranstaltung von organisierten Postbeamtinnen, die da gesagt hat. Also die Vorstellung, dass der Mann der Familienerhalter ist, die stimmt einfach nicht bei uns. Und das ist im Jahr 1911. Und also diese Stabilität, die da glorifiziert wird, ist natürlich verbunden mit einer Einschränkung von Freiheiten. Und also gerade wenn ich mir die Möglichkeiten von Frauen anschaue, ist es eben erst in jüngster Zeit so, also rein rechtlich, dass Frauen da mehr Möglichkeiten haben und Dinge ohne Zustimmung ihres Gatten machen können.
Der Wunsch nach stabilen Familienverhältnissen entspringt wahrscheinlich auch der oft schmerzhaften und mühsamen Erfahrung des Heranwachsens in Patchwork-Familien. Dabei wird jedoch vergessen, dass die sogenannte Patchwork-Familie aus historischer Sicht ganz und gar nichts Neues ist. Deswegen ist ein von Nostalgie getragener Abgesang der Familie alles andere als angebracht, wie die Wirtschaftshistorikerin Margret Lanzinger beschreibt.
Der Abgesang auf die Familie ist ja etwas, was auch die Soziologie immer wieder oder die Medien gerne bedienen. Und mit Patchwork-Familien und so, also das wäre ein Beispiel, das man sehr schnell erklären kann, dass das im Grunde nichts Neues ist. Was neu ist, ist, dass wir sehr viele Beziehungsmöglichkeiten haben zu leben. Und da ist die Frage, ob das nicht was Positives ist, während wir hingegen bis in die 60er Jahre zumindest normativ die Ehe als einzige Beziehungsform hatten, in die Frauen oft hineingezwungen waren, weil sie eben nicht aus ökonomischen Gründen oder auch durch die Erziehung zu Duldsamkeit da nicht hinaus konnten. Also auch welches Frauenbild da mitgelaufen ist und nicht nur Frauenbild, sondern auch die rechtlichen Grundlagen, dass sich Frauen eben unterzuordnen hatten, weil der Ehemann das Oberhaupt der Familie war bis Mitte der 1970er Jahre.
War früher wirklich alles besser? Es erscheint mir bedenklich, wenn sich die jüngeren Generationen aus Angst vor der Zukunft in der guten alten Zeit verkriechen. Doch was ist gemeint mit der jüngeren Generation, mit der Jugend? Trifft diese Nostalgie auch auf die Jugend mit Migrationshintergrund zu? Und wie wäre der Befund für die junge Generation in China, in Indien, in Südkorea? Zumindest für Deutschland bestätigt der Autor und Journalist Michael Mirsch die Tendenz der jungen Generation, die sogenannte Vergangenheit, die man oft nicht einmal kennt, zu verklären.
Ich habe kürzlich mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die dasselbe gesagt hat für die Jugend in Ostdeutschland. Also eine DDR-Idealisierung von Menschen, die die DDR ja gar nicht mehr erlebt haben. Und nach der Devise, früher war alles in Ordnung. Und die scheußlichen Dinge, die da geschehen sind, völlig ausgeblendet hat.
Doch welche Auswirkungen hatte die Corona-Epidemie auf die jüngere Generation? Darf man nach der Rückeroberung alter Freiheiten nicht auf eine wahre Explosion der Lebensfreude und des Zukunftsoptimismus hoffen? Der Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier ist diesbezüglich skeptisch.
Die Jugendkultur war schon vor der Corona-Pandemie nicht gerade euphorisch, sondern ein bisschen melancholisch. Und das ist jetzt in der Corona-Pandemie noch einmal verstärkt worden. Und ich weiß nicht, ob es nach Corona gleich zu so einer Explosion kommen wird. Wir werden weiter eine Jugend haben, die auf der Suche ist nach Alternativen. Und das ist aber keine rebellische Jugend, sondern das ist eine Jugend, die zum Beispiel darüber nachdenkt, ob es nicht besser ist, aufs Land zu ziehen und dort in einer solidarischen Gemeinschaft zu leben. Also das zeichnet sich heute schon ab, dass es eher zu einem Abschwung der städtischen Kultur kommen wird und zu einer neuen Euphorie für ein entschleunigtes Leben unter Gleichgesinnten, ein gemeinschaftsorientiertes Leben am Land.
Landleben, das ist das Landleben, das ist das Leben auf dem Land. Landleben, das ist das Landleben, da kiffen vor dem redgedeckten Haus. Landleben, das ist das Landleben. Nur der Bauer denkt scheiße Besen und fährt die Gülle aus.
Die Sehnsucht nach der guten alten Zeit in Form einer Verklärung des ruhigen Landlebens in einer friedlichen, solidarischen Dorfgemeinschaft? Ist das tatsächlich das Ideal der heutigen Jugend? Die exorbitante Verteuerung der Grundstücke im Speckgürtel der Großstädte, die seit der Corona-Epidemie festzustellen ist, scheint diese Diagnose zu bestätigen. Der Autor und Journalist Michael Mirsch findet die Idealisierung des Landlebens aus historischer Sicht indes bedenklich.
Da hört man ja auch so Sätze wie, ja, da haben die Leute noch aufeinander aufgepasst, da hat man uns gegenseitig geholfen, da kam der Nachbar noch und brachte dies und das. Und im Land kommt es nicht vor, dass einer wie im Hochhaus 3 Monate tot ist, bevor man ihn entdeckt und solche schrecklichen Dinge. Ja, schön und gut. Man hat aufeinander geachtet, aber das hat ja auch 2 Seiten. Also wenn man in den 50er oder noch in den frühen 60er Jahren, sagen wir mal, in einem bayerischen Dorf als Frau ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hat, dann war das nicht sehr schön, wie die anderen auf einen geachtet haben. Oder wenn man sonst wie aus der Reihe getanzt hat, ganz zu schweigen von Sachen wie Homosexualität oder sowas, da haben ja schon viel geringere Abweichungen geneigt, dass da die soziale Kontrolle aber in voller Härte zugeschlagen hat.
Wie auch immer die ideale Lebensvorstellung von jungen Menschen im Detail aussehen wird, die Schere zwischen den privilegierten Erben, die ihren Wunsch nach Selbstverwirklichung auf dem weichen Kissen ihrer Erbschaft betten können, und denen, die nichts haben, wird weiter auseinandergehen. In seinem neuesten Buch »Kapital und Ideologie« fordert der französische Ökonom Thomas Piketty deswegen eine soziale Erbschaft für alle 25-Jährigen in Höhe von 120.000 Euro. Vielleicht würde eine derartige Erbschaft für jedermann den Zukunftspessimismus der jungen Generation etwas dämpfen. Die Debatte darüber zeigt jedoch, dass der geringen Anzahl von privilegierten Erben, wie Marcel Proust einer war, immer mehr junge Menschen gegenüberstehen, die sich im neoliberalen Machtkampf als Einzelkämpfer um immer kleiner werdende Kuchenstücke streiten. Oder eben aufs Land ziehen.
Das widerspiegelt auch die privilegierte Situation von Marcel Proust. Weil der hat alle Fenster schließen können und hat sich aus dem allen rausgehalten, nicht? Und ist dann seinen unwillkürlichen Erinnerungen nachgegangen. Das ist im Neoliberalismus, wenn man nicht wirklich ein ganz berühmter Schriftsteller ist oder Schriftstellerin und genügend Geld hat oder reich geerbt hat, ist es halt nicht möglich. Der durchschnittliche Mensch, der muss alles zum Instrument machen, zu seinem persönlichen Instrument, um sie durchzusetzen. Das ist ja in Wirklichkeit genau die Grundlage dieses radikalen Individualismus, dieses Narzissmus und auch dieser oft schamlosen Art und Weise, seinen Vorteil zu realisieren.